Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das neue Jahr hat in Kasachstan mit Protesten begonnen. Rund 8000 Menschen sind festgenommen worden und in den Nachrichten waren bürgerkriegsähnliche Szenen aus Almaty zu sehen. Keiner weiß, wie viele Menschen bei den Unruhen tatsächlich ums Leben gekommen sind. Wie es Schriftstellerinnen und Intellektuellen im Land geht, wie sie zu den Protesten stehen, darüber möchte ich mit der Slawistin Nina Fries sprechen. Guten Morgen, Frau Fries.
Schönen guten Morgen.
Wie verhält sich denn die Literaturszene zu den Protesten? Was hört man da? Meldet sich da jemand zu Wort?
Ja, also Kasachstans Literaturszene, muss man wissen, ist 2 bis 3 geteilt. Wir haben die Literatur, die im weitesten Sinne hinter dem kasachstanischen Regime steht, treu ergeben ist und sich nicht politisch zu Wort meldet und wenn, dann nur dahingehend, dass sie also unterstützen, was von oberster Ebene gesagt wird. Und wir haben eine jüngere Literatur, die durchaus auch kritisch auf Geschehnisse im eigenen Land blickt. Und aus diesem Spektrum hört man jetzt durchaus Wortmeldungen. Wir müssen dazu sagen, vor allem in Almaty, das heute zwar nicht mehr die Hauptstadt Kasachstans ist, aber weiterhin Kulturmetropole des Landes, in dem sich eigentlich alles, was Kultur betrifft, auch abspielt. Dort war 6 Tage lang das Internet abgestellt und die wichtigste Information, die wir aus Almaty jetzt haben, ist eben, dass die Leute dort am Leben sind. Wir konnten von außen wirklich tagelang die Menschen dort nicht erreichen und waren natürlich sehr beunruhigt, wie es dort ist. Sie haben eben in der Anmoderation die bürgerkriegsähnlichen Zustände erwähnt und in der Tat ist es jetzt auch das, was wir von Berichten von Autorinnen und Autoren, von Intellektuellen vor Ort hören, die eben jetzt in den sozialen Medien Bilder teilen von dem, was sie von ihren Häusern aus aufgenommen haben, was sie mitbekommen haben, die uns ihre ganz alltäglichen Sorgen teilen, in denen es darum geht, dass sie kein Geld mehr abheben konnten, weil eben alle Bankautomaten leer waren, indem sie uns erzählen, dass die großen Supermärkte noch geschlossen haben und nur noch kleine Lädchen, die unten am Haus sind, für die eigenen Leute offen haben. Das sind so die Informationen, die wir jetzt bekommen. Und natürlich stellen sich jetzt ganz langsam, wo wir geklärt haben, dass glücklicherweise doch aus dieser Literaturszene wenig Leute zu Schaden gekommen sind, stellen sich natürlich auch Fragen, woher das Ganze kam. Und das wird jetzt durchaus in den sozialen Medien diskutiert.
Ich habe gehört, dass auf Facebook auch Gedichte zu den aktuellen Geschehnissen erschienen sind. Wissen Sie darüber was?
Ja, also es ist, glaube ich, das Privileg der Dichterinnen und Dichter, dass sie auf solche Ereignisse relativ schnell reagieren können, vielleicht auch müssen. Also eine Dichterin sagte mir mal in einem Gespräch, dass diese Gedichte einfach zu ihr kommen und dann müssen sie raus. Und das sehen wir jetzt eben auch auf Facebook, dass es da kurze Skizzen sind, die sich mit dem aktuellen Geschehnissen, mit der Unsicherheit, mit der Angst auseinandersetzen. Das Beeindruckendste, was ich bisher gelesen habe, ist allerdings nicht klassische Literatur, sondern der Tagebucheintrag eines 8-jährigen Mädchens, den ein Autor auf Facebook geteilt hat. Wenn Sie möchten, ich habe den heute Morgen kurz übersetzt, könnte ich den jetzt kurz einsprechen. Also dieses 8-jährige Mädchen schreibt: Bei uns ist Krieg, wir sitzen zu Hause, Silvester haben wir schön gefeiert, wir ließen Raketen steigen und hatten Gäste und haben einen Kuchen gebacken. Außerdem war Olja für 2 Nächte bei uns und ich habe gepanzerte Mannschaftswagen und Panzer, Militär- und Militärfahrzeuge gesehen. Außerdem wurden die Schulferien bis zum 17. Januar verlängert und unser Miniladen ist der beste in der Gegend. Er hat Brot, Kartoffeln, Karotten. Wir hören also hier ein Zeugnis, ein Zeitzeugnis einer 8-Jährigen, wo alles durcheinander geht. Ja, noch dieses fröhliche Fest Neujahr, das ja auch in Kasachstan so ein bisschen das Fest ist, das bei uns Weihnachten wäre, also mit Tannenbaum und Geschenken für die Kinder. Und das kommt da noch rein und nicht mal eine Woche später stehen eben Panzer vor der Tür und dieses Mädchen hält das Fest. Ihre Mutter hat das auch schon in ein Gedicht eingebaut. angebaut. Das ist wahrscheinlich Fluch und Segen der Dichterkinder, dass alles, was sie schreiben, sofort weiterverwendet wird.
Frau Fritz, wenn wir über die Literaturszene in Kasachstan sprechen, was muss man sich da eigentlich vorstellen? Sie haben schon gesagt, es sind quasi mehrere Szenen. Wie, wenn wir mal zurückschauen, wie hat sich das denn verändert seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Was ist danach passiert in Kasachstan in der Literatur?
Der Zusammenbruch der Sowjetunion ging nicht nur in Kasachstan, sondern im Prinzip in allen unabhängig gewordenen Sowjetrepubliken mit einem kompletten Zusammenbruch der literarischen Infrastruktur einher. Wir müssen uns das so vorstellen, dass zumindest die offizielle Literatur bis dato staatlich organisiert war. Es gab staatliche Verlage, es gab staatliche Literaturzeitschriften, es gab sehr gute staatliche Förderungen für Autoren und Autoren. Und die waren auf einmal weg. Und nun ging es nicht nur in Kasachstan darum, neue Literaturstrukturen aufzubauen, dass überhaupt Literatur auch wieder entstehen, gedruckt und an die Leute gebracht werden konnte. Und das hat in Kasachstan sehr, sehr lange gedauert. Wir haben in Kasachstan bis heute einen Markt, einen literarischen Markt, der von russischen Importen dominiert wird. Also ungefähr 80-90%, ganz aktuelle Zahlen habe ich nicht, werden aus Russland eingeführt. Und so ist also nur ein ganz kleiner Teil überhaupt an Literatur, der in Kasachstan entsteht und dann auch in Kasachstan verkauft wird.
Ist denn Russisch auch so die Hauptliteratursprache oder versuchen die Kasachen auch über ihre kasachische Sprache so ihre Identität neu auszuloten?
Das gibt es beides. Also es gibt eine sehr starke russischsprachige Literaturszene in Kasachstan. Es gibt aber auch eine kasachischsprachige Literaturszene. Und was charakteristisch ist, ist, dass diese beiden Literaturszenen kaum miteinander kommunizieren. Der Präsident des Pen-Clubs Kasachstans drückte das mal so aus: Wenn wir ein Treffen haben mit beiden Schriftstellergruppen, also mit kasachischsprachigen und russischsprachigen Autorinnen und Autoren, dann setzen die sich an verschiedene Tische. Und das ist tatsächlich etwas, was in den letzten Jahren zu beobachten war. Es lag auch daran, dass es einfach keine Übersetzungen mehr gab. Etwas, was in der Sowjetunion eben auch gefördert wurde, dass Sachen aus dem Kasachischen ins Russische und aus dem Russischen ins Kasachische übersetzt worden sind. Und das gab es lange nicht. Das ist jetzt doch wieder auf dem Vormarsch und auch gerade in dieser jungen Literaturszene, die ich erwähnte, versuchen jetzt immer mehr Autorinnen und Autoren ihre Sachen eben auch in die jeweils andere Sprache übersetzen zu lassen und zwischen den jüngeren Leuten Austausch herzustellen.
Und ich habe gehört, da lässt man sich auch so für die Finanzierung und überhaupt Herstellung der Literatur einiges einfallen. Es gibt wohl Crowdfunding, habe ich gehört. Da hat ein Autor, der kasachstanische Märchen herausgegeben hat, einen ziemlichen Erfolg gehabt. Das heißt, man hat ganz gute Ideen eigentlich.
Genau, also es ist so, es gibt nach wie vor nur eine Verlagslandschaft, die eben nach rein ökonomischen Prinzipien nicht gut funktioniert. Und das heißt, wenn man sein Buch gedruckt sehen möchte, muss man sich da oft selber was einfallen lassen. Und eine Idee, die der Autor, den Sie ansprechen, Juri Serebrianski, 2016/17 hatte, war eben eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, um ein Kinderbuch zu drucken. Und dann hat er sich mit einem Verlag zusammengetan, mit dem Künstler, der seine Märchen, Sie haben es erwähnt, die kasachstanischen Märchen illustrieren sollte, und haben eben über die sozialen Medien einen Aufruf gestartet, klassische Crowdfunding-Kampagne, wo man dann eben Geld spenden konnte und dafür dann beispielsweise eben dieses gedruckte Buch, das signierte Buch, eine Stunde mit dem Autor und so weiter bekommen konnte. Und das hat durchaus Schule gemacht. Also seit Serebrianski diese Crowdfunding-Aktion gestartet hat, gibt es eben immer mal wieder solche Aufrufe, dass man eben versucht, Bücher auf diese Art und Weise zu drucken. Ja, die Idee von diesen kasachstanischen Märchen, die kasachstanische Realia verhandeln und dann eben auch teils absurde, teils komische Situationen schildern. Also beispielsweise ein König, der in einem Schloss lebt und das am Hang steht, an einem Berghang. Und er schickt seinen Untertanen immer Flaschenposten und möchte wissen, wie es ihnen geht. Und die Untertanen antworten ihm aber nicht per Flaschenpost. Und der König überlegt sich, ja, dann wird es meinen Untertanen wohl gut gehen, wenn sie ihm nicht antworten. Und er kommt aber nicht auf die Idee, dass Flaschenposten eben nicht den Berg auf hinaufschwimmen können. Das ist natürlich eine ganz klare Kritik an den Herrschaftsverhältnissen in Kasachstan, wo eben Obrigkeit auch keine wirklichen Vorstellungen davon mehr hat, wie Menschen, wie einfache Menschen leben. Ein bisschen den Finger in die Wunden zu legen, ohne, das wäre sicherlich nicht möglich, da zu irgendwelchen Änderungen aufzurufen.
Also die kasachischen Autorinnen und Autoren lassen sich was einfallen. Denken Sie denn, die müssen Angst haben jetzt? Also denken Sie, das wird sich auswirken für intellektuelle und kritische Köpfe, was da jetzt passiert ist?
Also Literatur in Kasachstan war in den letzten Jahren relativ frei im Gegensatz zu anderen Kunstsparten. Also gerade Film ist natürlich immer schwierig mit Kritik und auch ja, Blogger, Journalisten hatten Schwierigkeiten, frei zu arbeiten. Das war bislang immer nicht der Fall. Nach den Geschehnissen der letzten Woche habe ich schon Befürchtungen, dass da insgesamt die Daumenschrauben angezogen werden, wenn es darum geht, Kritik am Regime zu äußern, egal wie vorsichtig sie verpackt ist.
Wir werden das beobachten, Nina Fries. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen.